Herzlich willkommen bei unserem Podcast Eiskalt serviert. Ein Podcast rund um gutes Essen, spannende Geschichten und neue bzw. wiederkehrende Foodtrends. Bei uns gibt es reale Foodcrime-Stories, wir entdecken die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie und natürlich testen wir alles aus, was es Neues auf dem Markt gibt.
Wir sind hier, um das zu enthüllen, was in der Welt unserer Lebensmittel oft im Verborgenen liegt. Denn hinter vielen alltäglichen Produkten, die wir lieben, verbergen sich manchmal Geschichten von Betrug, Gier und kriminellen Machenschaften, die dich wirklich schockieren werden.
Ganz genau. Wir graben tief, wir decken auf und zeigen dir, dass das, was auf deinem Teller oder in deinem Glas landet, manchmal eine ganz andere Geschichte erzählt, als du vielleicht denkst. Ich bin Mona.
Und ich bin Sarah.
Und heute
reden wir mal über etwas ganz Historisches, über einen der historischen Momente
2025.
Des letzten Jahres, genau.
Ja, genau. Jeder hat es ja wahrscheinlich verfolgt, dass die italienische Küche zum Weltkulturerbe ernannt wurde.
Mhm, genau.
Ja.
Die ganze Küche. Nicht nur irgendein Gericht, sondern die ganze Küche.
Ja, genau. Und das ist ja schon was ganz Besonderes, ne?
Genau. Nämlich am 10. Dezember 2025 in einem Konferenzsaal in Neu-Delhi passierte etwas, das in der Geschichte der UNESCO noch nie gegeben hatte. So. Die Delegierten des Zwischenstaatlichen Ausschusses, das ist das Gremium, das über die immaterielle Weltkulturerbe entscheidet, stimmten einstimmig für einen Antrag aus Italien. Und der war revolutionär, oder?
Auf jeden Fall. Denn zum ersten Mal in der Geschichte wurde nicht nur ein einzelnes Gericht geschützt, nicht eine Kochtechnik oder nicht ein regionales Fest, sondern eine komplette Küche. Und zwar die italienische Küche als Ganzes, mit allem, was dazugehört.
Genau.
Ja.
Also alles, was die Küche ausmacht, ne? Also vom Anbau der Tomaten über die Art, wie die Großmütter, diese sogenannten Nonnas, ihre Enkel, ja, denen das Kochen beibringen, ne?
Ja, das ist total krass, weil es ja, weil man sagt, es ist so wertvoll für die Menschheit, dass es auf jeden Fall für immer bewahrt werden muss. Okay. Und weil die Gefahr besteht, dass es verloren geht.
Ja, ich glaube, da geht es auch tatsächlich darum, wie man am Tisch zusammensitzt, ne?
Ja, ich glaube auch, das ist ja, die Italiener sind ja schon sehr familiär und da spielt das ja schon auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und da wird das Essen ja auch gelebt.
Genau.
Ne?
Aber jetzt lass uns doch mal darüber reden, was diese besondere Küche so wertvoll macht. Also was unterscheidet italienisches Essen von, sagen wir mal, ganz extrem Fast Food? Und vor allen Dingen, warum brauchen wir die UNESCO, um Essen zu schützen?
Und was können wir Deutschen davon lernen?
Genau.
Ne? Das ist ja eigentlich auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Aber ich finde, zuerst sollte man erstmal das UNESCO-System erklären, oder? Also was ist ein immaterielles Kulturerbe?
Weißt du es?
Du weißt es bestimmt, oder?
Ich weiß es bestimmt. Immer weiß ich es.
Ja.
Tada! Also, die meisten kennen die UNESCO für ihre Welterbestätten. Also zum Beispiel Kölner Dom oder die Pyramiden, die chinesische Mauer, sowas halt, ne?
Das sind ja materielle, also anfassbare Kulturschätze, oder?
Richtig, genau. Und seit 2003 gibt es noch eine andere Liste, nämlich das immaterielle Kulturerbe.
Ja.
Das Wort immateriell kommt aus dem Lateinischen und bedeutet nicht stofflich, also Dinge, die man nicht anfassen kann.
Das heißt, da wird Wissen, Können und Praktiken geschützt.
Genau.
Die von Generation zu Generation dann weitergegeben werden, oder?
Genau. Das können auch Tänze sein, also wie zum Beispiel der argentinische Tango. Ne? Oder Theatertraditionen, Handwerkstechniken, der italienische Geigenbau oder eben kulinarische Praktiken.
Okay. Das heißt, es ist ja auch wichtig zu verstehen, dass es zwei verschiedene Listen gibt.
Richtig.
Also die internationale UNESCO-Liste und die nationale.
Richtig. Die internationale ist so im Vergleich quasi wie die Champions League.
Mhm.
Also hier stehen weltweit etwa 700 Einträge aus 140 Ländern drauf.
Oh krass, das ist ja schon viel, ne?
Ja. Und wenn du hier drauf stehst, sagt die gesamte Weltgemeinschaft, das ist so wertvoll für die Menschheit, dass wir alle gemeinsam dafür sorgen müssen, dass es nicht verschwindet.
Zum Beispiel zählt da nicht die belgische Bierkultur dazu?
Genau, oder die türkische Kaffeekultur.
Ah, okay. Und die Japaner, die haben bestimmt auch irgendwie was, ne?
Washoku-Küche? Hast du schon mal gehört?
Nee, du?
Nee.
Tatsächlich nicht. Hört sich aber sehr spektakulär an.
Ja, das könnten wir uns mal merken. Da könnten wir mal drüber sprechen. Vielleicht ist das irgendwie sowas wie Sushi oder irgendwie so Wantan oder irgendwie so Nudeln einge... Naja, schauen wir mal.
Ja, genau. Wir recherchieren das mal, oder?
Wir recherchieren das mal, genau.
So, und dann gibt es aber noch die nationalen Listen, ne?
Genau. Das ist sozusagen die Bundesliga, wenn man das mal so in Männerwahl, im Männerjargon sagen will. Also, jedes Land führt ein eigenes Verzeichnis mit Traditionen, die im eigenen Land als schützenswert gelten. In Deutschland haben wir zum Beispiel aktuell 150 Einträge. Das ist auch krass, ne?
Mhm.
Also von der Berliner Techno-Kultur über die sächsische Bergsteiger-Tradition.
Aber ganz ehrlich, da muss ich dich mal kurz unterbrechen. Hättest du gedacht, dass die Berliner Techno-Kultur da einen Eintrag bekommen hat?
Naja, Techno steht schon ganz schön weit oben, ne, bei manchen Menschen. Also das ist schon, ja.
Aber das ist,
Ja, aber Bergsteiger-Tradition ist ja genau dasselbe.
Ja,
ne?
Ja. Okay.
Also wo ich schon mitgehe, das ist so das Dritte, was man so als Beispiel nennen kann, das ist die deutsche Brotkultur.
Auf jeden Fall.
Weil wir lieben schon ja unser Brot.
Genau, und da sind wir ja auch schon einzigartig, würde ich sagen.
Genau, aber das Wichtige ist, du musst auf dieser Bundesliga-Liste quasi draufstehen, um dann in die internationale Liste aufgenommen zu werden oder dich da überhaupt für bewerben zu können.
Also nominiert zu werden.
Richtig, das ist ein ganz langer, komplizierter Prozess tatsächlich.
Okay, das ist ja echt interessant. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt bis heute?
Ich auch nicht, aber ich finde es total interessant, weil die UNESCO schützt nämlich nicht das Produkt. Also es geht nicht darum, dass eine einzelne Pizza oder ein Baguette oder irgendwie sowas besonders ist, sondern es geht um drei wichtige Dinge.
Mhm.
Erstens um das Wissen, zweitens um das Können und drittens um die Weitergabe.
Okay, also das heißt das Wissen, die chemischen Prozesse, die biologischen Zusammenhänge, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, also alles, was so in den jahrhundertealten Techniken steckt, oder?
Richtig. Mhm. Wissen, das nirgendwo aufgeschrieben steht.
Oh, ja, wichtig.
Also so das alte Rezept von Oma und so.
Mhm. Okay, das Können.
Das Können. Kennst du diese typischen Pizzabäcker aus Italien, die
Pizzaiolo.
Genau. Das ist so perfekt ausgesprochen, Mensch.
Ja, ich habe mich vorbereitet.
Also der Teig in Italien, der wird ja geschlagen und gedreht, sodass die Luft da perfekt verteilt wird.
Und das sieht super spektakulär aus, wenn man da zuschaut.
Ja, aber das kannst du nicht in einem Buch einfangen.
Nee, das stimmt. Das muss man einfach erleben und wahrscheinlich in jahrelanger Traditionsarbeit von irgendeinem Meister lernen oder so, oder?
Ja, genau.
Mhm.
Und deshalb ist das da auch mit aufgenommen worden.
Mhm. Gut, und dann kommen wir natürlich logischerweise auch zur Weitergabe, zu dem dritten Punkt, dass ja eigentlich das Entscheidende ist, ne? Dass all dieses Wissen von Mensch zu Mensch weitergegeben wird, Großmütter den Enkeln, Meister den Lehrlingen, damit die Kette halt einfach nicht zerreißt und das Wissen nicht einfach so verloren geht, oder?
Richtig.
Oh. Schrecklich. Das ist natürlich nicht so einfach.
Genau. Also das ist das wichtigste UNESCO-Kriterium, dass man das macht, damit etwas geschützt wird und nicht verloren geht. Also es muss identitätsstiftend sein. Also,
das hast du aber gut ausgesprochen. Ne? Schweres Wort, ey.
Es muss eine Gemeinschaft
definieren.
Genau.
Es muss lebendig sein.
Genau. Und vor allen Dingen auch noch aktiv praktiziert werden.
Okay, macht Sinn.
Und dadurch kommt es natürlich in Gefahr, ne? Weil wenn die Meister immer älter werden oder die Großmütter immer älter werden und es droht dann irgendwann auszusterben, weil die junge Generation sich nicht dafür interessiert, dann wird es kritisch.
Ja, und von daher finde ich das super, dass die UNESCO sich jetzt dafür entschieden hat, also die italienische Küche zu schützen. Aber sag mal, was wurde denn da jetzt genau geschützt?
Also Italien hat nicht beantragt, bitte schützt unsere Pasta oder sowas, ne? Sie haben gesagt, schützt unser kulinarisches System. Das bedeutet wirklich alles, was irgendwie mit Essen zu tun hat.
Okay. Und was hat die UNESCO dann in ihrer Begründung so geschrieben?
Also pass auf, ich zitiere. Die italienische Küche ist eine kulturelle und soziale Mischung kulinarischer Traditionen. Sie ist eine Art, für sich selbst und andere zu sorgen. Liebe auszudrücken und die eigenen kulturellen Wurzeln wiederzuentdecken.
Ha, okay.
Hört sich schon ein bisschen romantisch an,
ja?
Ne?
Wirklich, das haben sie aber schön geschrieben, oder?
Ja.
Ja, und was gehört genau dazu? Also es ist wahrscheinlich der Anbau, wie die italienischen Bauern seit Jahrhunderten ihre Tomaten, ihr Olivenöl oder ihren Parmigiano kultivieren.
Genau, richtig. Und dann die Herstellung, also wie man die Pasta rollt, wie man den Käse macht, wie man den Wein richtig kältert.
Ah, und die Rituale.
Genau.
Das sonntägliche Familienessen. Ne, das, ja, wie, oder die Art, wie man in einer Trattoria bestellt.
Ja, das ist natürlich auch wichtig, ne? Das macht man ja nicht einfach nur so. Und da gibt es ja ganz spezielle Vorgaben, wie das funktionieren soll. Mhm. Und dann natürlich, ganz wichtig, die Weitergabe. Wie all dieses Wissen von Generation zur nächsten fließt.
Und damit ist jetzt Italien das allererste Land der Welt, dessen komplette Küche geschützt wurde.
Genau. Frankreich kam 2010 tatsächlich ganz nahe da dran,
ja,
mit dem gastronomischen Mahl der Franzosen.
Ui.
Aber das war nur formelle, mehrgängige Festessen, aber nicht die ganze Küche. Das ist wirklich nur in Italien so.
Okay, aber dieses mehrgängige Festessen in Frankreich ist ja auch schon sehr speziell, ne? Die können ja wirklich über Stunden, können die sich ja da
dran festhalten. Aber ich liebe sowas, ja.
Ja?
Ja.
Wirklich? Ah, ich werde dann immer unruhig irgendwann. Aber mal finde ich das super, nur die machen das ja eigentlich jeden Sonntag, oder?
Meinst du, die machen das nur Sonntag? Ich glaube, die machen,
immer.
Die zelebrieren ihr Essen immer.
Ja, ja. Ja, also ich glaube, da gibt es viele Nationen, die das tatsächlich so machen. Ich meine, die Italiener sind ja da auch ganz ähnlich, ne? Ich glaube, wir Deutschen müssen uns da wirklich eine Scheibe von abschneiden.
Ja, bestimmt.
Mhm.
Aber weißt du was? Italien hat noch eine beeindruckende Zahl.
Erzähl.
Nämlich von den 21 italienischen Einträgen auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes, des immateriellen Kulturerbes sind 9 im Agrar- und Food-Bereich.
9?
Das ist Weltrekord.
Wow. Ja.
Und dazu gehören tatsächlich die Transhumanenz, also das saisonale Wandern mit Viehherden,
okay,
der Trockensteinbau für Weinbergstraßen und die Trüffelsuche. Ja, dann gibt es noch so ein paar andere und unter anderem aber auch die mediterrane Diät. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, erinnerst du dich?
Das stimmt, das fand ich auch sehr interessant.
Aber es gehört natürlich auch so Sachen drumherum dazu, ne?
Mhm.
Also wie zum Beispiel das traditionelle Bewässerungssystem der Italiener.
Oh, oder die Lipizzaner Pferdezucht.
Ja.
Und natürlich die gesamte Küche.
Richtig, das gehört alles zu dieser gesamten Küchenaktion, zu diesem gesamten Küchenkonzept einfach dazu.
Mhm. Okay. Und wie hat Italien da so reagiert?
Also Italiens Premierministerin Giorgia Meloni sagte in ihrer Redaktion, also Achtung, ich zitiere, dies ist ein Rekord, der uns stolz macht. Unsere Küche ist unser mächtigster Botschafter. Und sie hat recht. Die italienische Regierung schätzt, dass die italienische Küche weltweit einen Marktwert von 250 Milliarden Euro hat.
Boah, das ist doch mehr als das Bruttoinlandsprodukt von Portugal, oder?
Ja, krass, ne?
Aber ganz ehrlich, ich kann es mir auch vorstellen, weil wir alle lieben die italienische Küche. Oder kennst du irgendjemand, der nicht gerne italienisch isst?
Nee, ich kenne eigentlich keinen.
Ich nämlich auch nicht.
Aber weißt du was, es geht ja nicht nur ums Geld.
Ja.
Na? Weil nach der UNESCO-Aufnahme der neapolitanischen Pezzallo-Kunst 2017, also da wurde die schon aufgenommen, stiegen die Anmeldungen für diese Kochkurse für die Pizza weltweit um 283%.
Mhm.
So, das heißt, die Zahl zertifizierter Pizzaschulen wuchs um 420%.
Wow.
So, und 85% dieser Schulen sind außerhalb Italiens. Und das zeigt doch, UNESCO-Schutz rettet nicht nur Traditionen, er macht sie weltweit sichtbar und attraktiv.
Ja, offensichtlich wirkt es ja auch bei jungen Leuten, ne? Dass sie dann anfangen und wollen gerne dieses Handwerk wieder erlernen.
Ja, vor allen Dingen ist das super, weil das ist wie in unserer letzten, war das die letzte Folge, wo wir über Zöliakie gesprochen haben?
Ja.
Das ist ja das, was ich Johanna da gefragt habe. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass die Leute, die Zöliakie haben, das nicht gerne hören, wenn sich Leute darüber austauschen oder einfach Gluten weglassen, wenn sie es eigentlich gar nicht brauchen.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Aber das ist genau das Beispiel. Je mehr Leute glutenfrei essen, umso mehr stellt sich die Welt darauf ein. Die ne, die Lebensmittelhersteller und so weiter, die Restaurants etc. Das heißt, je mehr sich dafür interessieren, desto mehr gibt es auch dafür.
Auf jeden
und
Fall.
So ist es ja hier genauso. Mhm. Die haben das publik gemacht, die haben sich da dieser Liste angeschlossen und wurden auf einmal ganz, ganz groß. Und jeder wollte einfach dann versuchen, die perfekte Pizza zu machen.
Wahnsinn.
Wie in Italien.
Ja.
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt bei mir zu Hause noch nicht hingekriegt.
Die perfekte Pizza zu machen?
Die perfekte, weil es liegt am Boden.
Ja, nicht nur, es liegt an vielen Dingen, glaube ich.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, der Boden ist
die Grundlage.
Die Grundlage und das Nonplusultra. Ich habe Freunde, die haben einen Gasofen und einen Pizzastein und so weiter. Die, finde ich, kommt schon sehr nah da dran. Also die wird schon richtig, richtig gut.
Ja.
Aber ich zu Hause kriege das gar nicht hin, weil mir wahrscheinlich die Voraussetzungen dafür fehlen.
Aber ich glaube, da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ne? Auf die Details. Wollen wir nicht erstmal kurz drüber sprechen, was eigentlich, weil wir haben ja jetzt schon so viel darüber gesprochen, über den Pizzabäcker oder wie er schön in Italien heißt, Pizzaiolo, ne? Was das überhaupt ist?
Weißt du, was es ist? Kannst du mir das sagen?
Also ich glaube, dass das Wort Pizzaiolo ja aus dem neapolitanischen Dialekt kommt und einfach nur Pizzamacher bedeutet, oder? Aber ich könnte mir vorstellen, es ist halt so, wie wenn man einen Uhrmacher einfach so nennen würde, jemanden, der Uhren macht. Also ein Pizzaiolo, sorry, schweres Wort, ist ein Handwerksmeister mit jahrelanger Ausbildung.
Ja. Aber tatsächlich ist es so, dass man den auch in drei Kategorien einteilt.
Ah, okay, also ist es nicht jeder gleich ein Pizzaiolo?
Nein. Zuerst kommt der Baker. Ich weiß nicht, ob man das im Italienischen auch so ausspricht oder ob man dann sagt Baker oder egal. Wir sagen jetzt einfach mal Baker.
Auf Englisch.
Ne? Auf Englisch. Das ist der Anfänger. Also der Grundtechniken lernt oder kann, beherrscht. So, dann kommt der wie hast du gesagt?
Pizzaiolo.
Genau. Das ist der erfahrene Handwerker. Also der macht das schon aus dem FF und der, ne? Der kann das schon. Und erst dann, danach, kommt der Master Pizzaiolo. Der Meister, der nicht nur perfekt Pizza macht, sondern auch dieses Wissen weitergeben kann.
Okay. Gut. Also das ist ja schon auch interessant. Ne? Man fängt nicht gleich als erfahrener Pizzaiolo an, sondern man muss es halt erst erlernen und die Erfahrung auch mit sich bringen.
Genau.
Ja, cool. So, und wenn du das dann beherrschst und kannst auch diese Technik weitergeben, dann kannst du auch den Menschen erklären, wie eine echte neapolitanische Pizza aussehen soll.
Genau.
Also angefangen, sind wir heute mal die Master of Pizzaiolo.
Genau. Und da gibt es ganz strenge Regeln. Also da fängt es bei dem Teig an.
Ja.
Weil du da nicht jedes Mehl einfach nehmen kannst. Wir würden jetzt heute
405er Mehl nehmen.
Ja.
Einfach das Mehl aus dem Supermarkt.
Vielleicht, wenn du Glück hast und einen gut sortierten Supermarkt hast, kriegst du auch nochmal Pizzamehl.
Ja.
Ne? Aber an sich muss es Typ oder Tipo 0 oder 00 Mehl sein.
Das ist ja ein ganz typisch italienisches Mehl mit einem sehr hohen Proteingehalt.
Genau. Und warum ist das wichtig? Weil Proteine beim Kneten Gluten bilden. Und das ist das Netzwerk, das dem Teig seine Elastizität gibt.
Ja, das stimmt, weil so eine Pizza muss ja wirklich, die wird ja fast auseinandergezogen und der Teig, der reißt ja dann gar nicht. Das würde mit unserem Mehl gar nicht funktionieren.
Und vor allen Dingen von Hand.
Ja, genau, von Hand.
Keine Maschine. Ne?
Da hast du halt, da weißt du abends, was du gemacht hast als Pizzaiolo.
Ja, genau. Ja? Weil das ist nämlich die Kunst des Ganzen.
Mhm.
Der Slap und der Ciaccio.
Ciaccio? Keine Ahnung.
Also das sind die.
Wir müssen Italienisch lernen.
Ja. Das ist eine schöne Sprache, glaube
ja,
ich.
Ja, super schön.
Ne? Mhm. Das sind die napolitanischen Begriffe. Und Slap bedeutet schlagen.
Mhm.
Das heißt, der Pizzaiolo wirft den Teig auf die Marmorplatte.
Mhm.
Und Ciaccio bedeutet drücken. Das heißt, das, was du eben gesagt hast, man drückt mit den Fingern vom Zentrum nach außen.
Und warum? Um die Luftblasen gleichmäßig zu verteilen?
Genau.
Aha.
Die Luft im Teig sorgt nämlich später für diesen charakteristischen luftigen Rand.
Und den liebe ich ja.
Ja.
Toll. Ja, und dann hatten wir jetzt den Teig fertig. Das ist ja schon mal eine super Grundlage, haben wir eben schon gesagt. Das Wichtigste eigentlich an der Pizza. Dann kommt bei der neapolitanischen Pizza ja eine ganz besondere Tomatensorte drauf.
Mhm. San Marzano.
Oh, Tomaten. Eine spezielle Sorte, die nur am Fuße des Vesuv wächst, ne?
Genau. Und dazu am besten Fior di Latte. Mozzarella aus Kuhmilch.
Oder der Mozzarella di Bufala.
Aus Büffelmilch.
Ja. Welchen findest du besser?
Tatsächlich den Büffelmozzarella.
Ich auch. Den gibt es nur bei uns so selten. Also mittlerweile kriegt man ja öfter. Aber bis vor ein paar Jahren hast du den ja wirklich nur in Spezialitäten im Restaurants, Supermärkten bekommen, ne?
Und dann richtig gutes Olivenöl.
Oh.
Balsamico. Basilikum obendrauf und das war's. Mehr braucht man nicht.
Ja, das ist halt schon ganz geil. Ne? Das konzentriert sich auf die ganz wesentlichen Zutaten und diese Einfachheit ist eigentlich höchste Komplexität.
Genau.
Ja, Wahnsinn.
Aber dann, wenn wir jetzt so weit sind, dann kommen wir zu dem, was ich eben gesagt habe.
Der Ofen.
Das Entscheidende. Aber da haben wir ja schon mal eine Folge drüber gemacht mit
das
dem
stimmt.
lieben Wolfgang, habe ich gehört. Ne?
Genau, der hat ja einen Pizzaofen daheim und hat aber erzählt, worauf es ankommt bei einem richtig guten Pizzaofen. Also wer da Bock drauf hat und Interesse dran hat, scrollt nochmal zurück, schaut euch oder hört euch eine alte Folge an. Das heißt, glaube ich, auch der perfekte Pizzaofen.
Mhm.
Das ist gut. Weil es kommt nämlich wirklich bei so einer Pizza auf die Temperaturen an. Also am besten muss es ein Holzofen sein. Und der sollte Temperaturen von 480 bis 485 Grad Celsius erreichen. Also richtig heiß. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, der Backofen zu Hause, der schafft 250. Wenn es ein guter ist, 300.
Mhm.
Ja.
Das war's.
Ja.
Aber dann reichten auch 60 bis 90 Sekunden, nicht länger. Und dann hast du ein Ergebnis, ein Boden, der außen knusprig, innen weich ist, ein Rand der Cornicione, der luftig und leicht verkohlt ist.
Aber wusstest du eigentlich?
Ach, mit kleinen Leopardenflecken, lass mich doch aussprechen, ich schweife gerade in meiner Pizza.
Ich merke schon, ich habe jetzt auch Bock auf Pizza, muss ich sagen. Ich glaube, ich muss nachher, keine Ahnung, italienisch essen gehen oder so. Aber wusstest du eigentlich, dass der Pizzaiolo ja wirklich dann auch diese 60 bis 90 Sekunden richtig Stress hat? Weil der muss ja mit einer Holzschaufel ständig diese Pizza drehen, damit die halt gleichmäßig gegart wird. Hast du das schon mal gesehen?
Nein, leider noch nicht.
Es ist wirklich interessant. Und da hat Wolfgang nämlich auch drüber erzählt, weil bei den Pizzaöfen daheim war das, also für zu Hause, ist das ja auch so. Du musst ja die Pizza drehen. Die dauert ja auch nur so 2 Minuten höchstens. Aber mittlerweile gibt es Pizzaöfen, die schon so einen Drehteller drin haben und man dann das nicht mehr selber per Hand machen muss. Also würde natürlich in der italienischen Küche No-Go sein, aber nur mal so am Rande. Es gibt es auch einfacher.
Aber jetzt stell dir doch mal wirklich diese fertige Pizza vor.
Mhm.
Ne? Egal ob mit Drehteller, ohne Drehteller, selber oder wie auch immer. Dieses knusprige Außen und innen dann dieser leckere Tomate, Mozzarella und das ist doch keine Pizza mehr. Also das ist doch Physik, Chemie und Kunst alles in einem, oder?
Definitiv.
Krass,
und von
ne?
daher kann man es auch verstehen, dass es von der UNESCO zu sowas, also so ein tolles Kompliment eigentlich bekommen hat. Also ja nicht nur die Pizza, auch die Pasta.
Genau, und deswegen ist es auch so cool, dass es so viele neue Pizzabäcker gibt, weil die Kunst stirbt langsam aus, wenn wir nichts dagegen tun.
Ja, ich habe gelesen, in Neapel gibt es etwa 3000 echte Pizzaiolo.
Das klingt erstmal viel, ne?
Mhm, aber ist es aber gar nicht, oder?
Nee.
Weil du weißt es auch nicht. Ja, die Stadt, die hat ja doppelt so viel gehabt.
Ja, und warum?
Weil die Ausbildung so hart ist.
Genau. Ein Lehrling arbeitet nämlich 3 bis 5 Jahre in einer Bottega, also einer traditionellen Werkstatt für Pizza.
Und er verdient anfangs fast nichts.
Nee. Jeden Tag um 4 Uhr morgens aufstehen, um den Teig vorzubereiten und gleichzeitig öffnet auf der anderen Straßenseite dann so eine Domino's-Filiale, wo die TK-Pizza in 15 Minuten fertig ist. Ne?
Ja, klar.
Das ist schon traurig.
Super traurig. Aber das Problem haben wir ja auch. Ne? Es ist ja nicht nur in Italien so, aber das ist schon schwierig. Also ich habe gelesen, dass über jemanden, ein Meister Pizzaiolo, so. Ich muss mich an dieses Wort noch gewöhnen. Es war ein 70-jähriger Giuseppe, der kommt aus Neapel, hat sein ganzes Leben lang mit diesem Handwerk gelebt, hat es auch dem Handwerk gewidmet und sein Sohn, der studiert einfach Informatik.
Ja, krass, ne?
Ja.
Und wenn Giuseppe in Rente geht, geht sein Wissen mit ihm.
Ja.
Und das ist leider die Realität in Hunderten von Pizzerien in
es
Italien.
Es ist so schlimm, ja, wirklich. Ja, und genau deshalb ist das, ist die UNESCO-Aufnahme eigentlich auch so wichtig.
Richtig.
Ja.
Und seitdem diese Anmeldungen für die Pizzaiolo-Kurse explodiert sind, ist das mega, weil die Kultur einfach weitergelebt wird. Junge Menschen sehen, dass es nicht nur einfach Pizza backen, das ist ein geschütztes Handwerk, das ist Kulturerbe und das hat wirklich Wert.
Ich finde es total gut. Aber wenn man an Italien denkt, dann denke ich ja auch immer so ein bisschen an Trüffel.
An Trüffel.
Ja. Bist du eigentlich so ein Trüffelesser?
Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt am Wochenende tatsächlich das erste Mal Trüffelsalami gegessen.
Oh, okay. Hast du noch nie vorher Trüffel gegessen?
Nein.
Und? Wie war's?
Es war ein besonderer Geschmack. Ich finde, es ging so Richtung, ein bisschen Richtung Knoblauch tatsächlich.
Mhm.
Aber mir hat es gut geschmeckt.
Ah, okay. Also ich bin ja ein riesengroßer Trüffelfan tatsächlich.
Aber es ist immer ganz schön teuer, oder?
Ja, es ist schon sehr teuer. Aber es liegt halt auch daran, dass Trüffel nicht so einfach zu finden ist, weil in Italien gibt es ja richtige Trüffelsucher. Also die sind so eine eingeschworene Gemeinschaft, fast wie so eine Geheimgesellschaft. Warum? Weil Trüffel extrem wertvoll ist. Ein Kilo weißer Alba-Trüffel kann zum Beispiel, jetzt halte ich fest, 9.000 Euro kosten.
Krass.
Ja. Deswegen,
ein Kilo hast du gesagt?
Ein Kilo, 9.000 Euro. Also bis zu, ne? Und deswegen verrät natürlich auch kein Sucher seinen Fundort. Also niemals.
Ja, das würde ich auch nicht machen. Selbst wenn ich Trüffel in meinem Garten hätte, das würde ich niemandem erzählen.
Auf keinen Fall würde ich niemandem erzählen. So, und weißt du, wie Trüffel wachsen?
Nee.
Unterirdisch. Also es ist echt ganz interessant, weil die bilden eine Symbiose mit einer bestimmten Baumwurzel. Also meistens sind das Eichen, Haselnüsse oder Pappeln. Und die bilden eine Lebensgemeinschaft, also zwischen Pilz und Pflanze. Der Trüffel versorgt den Baum mit Wasser und Nährstoffen und der Baum versorgt den Trüffel mit Zucker. Diese Beziehung ist aber echt so empfindlich, dass Trüffel bis heute nicht kultiviert werden kann. Das heißt, man kann sie nur finden.
Ah, weil das Pilze sind, ernähren die sich quasi vom Zucker und den kriegen sie von dem Baum.
Ja, genau. Ah. Und deswegen findet man Trüffel auch immer in der Nähe der Wurzel, weil die sind ja immer ganz, ganz nah miteinander verbunden.
Und könnte ich jetzt Trüffel hier in Deutschland anbauen?
Ja, tatsächlich.
Da müsste ich mir aber erst hier gucken, ob ich irgendwo so einen Baum habe, dass ich das daneben pflanzen kann quasi.
Nee, also mittlerweile gibt es tatsächlich auch schon mit Trüffelpilzen infizierte Bäume, die man schon fertig kaufen kann. Es gibt einige Anbieter, da kann man sich so ein Bäumchen, Strauch kaufen, in den Garten pflanzen. Man sollte natürlich vorher auch erst gucken, wie die Erdbeschaffenheit ist, ob das alles so passt, weil die brauchen ziemlich viel Kalk. Und dann kann man in der Theorie Trüffel, also irgendwann Trüffel in seinem eigenen Garten ernten. Es gibt jetzt mittlerweile auch schon in Deutschland ganz viele Trüffelbauern.
Ach krass, das habe ich nicht gewusst.
Ja, wirklich. Ich habe eine Reportage gesehen über einen Weinbauer. Der hat gesagt, es wird halt immer schwieriger, was Weine angeht, da das Klima ja auch immer trockener wird und so. Und dann ist er irgendwann tatsächlich umgestiegen und hat eine ganze Trüffelplantage angebaut, kann jetzt mittlerweile auch schon Trüffel ernten und hat seinen Hund auch zum Trüffelhund ausgebildet. Da kommen wir aber gleich, glaube ich, nochmal zu.
Mhm.
Ja.
Aber das ist ja echt krass, ne?
Mhm.
Also ich glaube, das bedarf auch sehr viel Wissen dann dahinter, ne? Ich kann jetzt wahrscheinlich, also ich mit meiner einen Pflanze in meinem Haus werde wahrscheinlich eher nicht unbedingt zum Trüffelbauern werden, oder?
Nee, aber du kannst natürlich deinen eigenen Trüffel ernten, weil so eine Trüffelpflanze kann schon einiges an Trüffel
Geld bringen.
Ja, beziehungsweise Geld sparen, weil dann brauchst du den Trüffel nicht kaufen.
Ja.
Ne?
Interessant wäre ja mal, weißt du, was das so kosten würde, wenn ich mir so ein Pflanz... Ist das eine Pflanze oder ist das ein Baum?
Es gibt Unterschiede. Du meinst die Infizierten, ne?
Ja, also die mit Pilzen, also die leichten, die jetzt für mich leicht zum Anbauen wären?
Ja, genau. Ist unterschiedlich, weil es kommt ja darauf an, was du dir dann in den Garten stellen willst. Es gibt ja Haselnusssträuche, ne? Und zum Beispiel, oder haben wir eben noch gehabt, auch Eichen, glaube ich, oder was, ne? Wo es ganz relativ...
Eichen, Haselnuss oder Pappel, hast du gesagt.
Genau, genau. Und Hainbuchen, da wird das, glaube ich, auch dran, also an der Wurzel infiziert. Ja, aber das Die ist nicht teuer. Also du kannst natürlich ein kleines Pflänzchen kaufen, dann brauchst du aber so 2 bis 5 Jahre, bis die dann wirklich Trüffel ernten kannst. Oder kannst natürlich eine größere Pflanze kaufen, die kostet dann schon ein bisschen mehr. Und dann gibt es vielleicht dann nächstes oder übernächstes Jahr schon Trüffel.
Und wie sehen die Trüffel aus, wenn man die ausgräbt? Weißt du das?
Wie die aussehen? Das sind kleine, also es sind kleine Kügelchen, also nicht so richtig rund. Ich habe welche im Kühlschrank. Soll ich dir mal eine zeigen?
Ach, cool. Ja, das kannst du nachher mal machen.
Ja, genau. Ich habe jetzt zum Beispiel so einen schwarzen. Der ist halt ganz schwarz. Es gibt aber auch, glaube ich, hellere. Ne? Und die sehen so ein bisschen wie so ein kleiner Stein. So ein schrumpeliger, würde ich sagen. Und hart, fest.
Hart und fest. Also reibst du das auf so einer Muskatreibe dann, oder was?
Ja, genau.
Ja, aber bei mir scheitert es ja schon daran, dass ich dann auch keinen Hund habe. Ich müsste mir ja dann einen Hund irgendwo ausborgen, der ausgebildet ist, um diesen Trüffel überhaupt zu finden. Also fällt es schon raus für mich.
Ja, das stimmt. Aber die Hunde, die finde ich ja auch mega interessant. Wir haben ja eben gesagt, wir reden noch mal ganz kurz drüber, ne? Weil so ein Trüffelhund, der kann mich wirklich einen Trüffel 30 Zentimeter unter der Erde riechen. Das ist schon krass, oder?
Das ist wirklich krass, ne?
Aber die Ausbildung, die dauert halt auch 2 bis 3 Jahre, ne?
Oh.
Ja.
Also nichts für mich.
Nee.
Weil obwohl, wenn ich jetzt anfangen würde und du sagst, es dauert 2 bis 5 Jahre, bis man Trüffel ernten kann, ich könnte das beides. Ich könnte einen Hund kaufen und eine Trüffelpflanze. Das ist doch eine super Idee. Ich werde das mal meinem Mann vorschlagen.
Zeitgleich, genau.
Zeitgleich,
ja. Genau, weil der Hund, der wird ja als Welpe schon darauf konditioniert, also den Trüffelgeruch als Belohnung zu empfinden. Ne? Man versteckt Trüffelstück im Haus, Garten, später im Wald. Und der Hund lernt, wenn ich diesen Geruch finde und anzeige, gibt es ein Leckerli. Also ähnlich wie mit den Polizeihunden. Die werden ja dann auch dementsprechend ausgebildet.
Buddelt er den dann aus für mich?
Nee, tatsächlich nicht. Weil der Hund darf den Trüffel ja nicht ausgraben. Der wird das nur anzeigen. Deswegen sage ich, das ist ähnlich wie bei den Polizeihunden. Jeder hat vielleicht schon mal am Flughafen einen Hund gesehen. Da waren es ja dann Zollhunde wahrscheinlich. Die dann durch die Menge laufen und schnüffeln. Das Gepäck oder das, was du bei dir hast, halt, Und wenn die dann was finden, dann setzen sie sich ja meistens direkt neben dich. Also das sind so Passiv-Spürhunde. Die dürfen das nicht so richtig anzeigen. Die zeigen das an, indem sie sich hinsetzen. Und so machen die das dann teilweise auch.
Ah, und ich habe gehört, die Suche findet meistens nachts statt, ne? Weil der Trüffel nachts intensiver riecht. Stimmt das?
Das kann sein, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber das habe ich auch mal gelesen. Das ist, glaube ich, durch die Feuchtigkeit, ne? Da wird der Geruch dann verstärkt. Also Trüffel ist schon echt mega interessant.
Und wahrscheinlich, damit sie keiner sieht, ne? Beim genau. Suchen, oder?
In absoluter Stille und im Mondschein.
Ja, super.
Das kann sein.
Ja, also so die Beziehung zwischen Mensch und Hund, das ist schon Vertrauen pur, ne? Nicht, dass der Hund den Trüffel frisst, stell dir das mal vor.
Ja, das wäre ganz schön teurer Spaß. Aber jetzt mal ganz ehrlich, und da kommen wir jetzt wieder zur Bedrohung, der Klimawandel verändert halt trotzdem echt alles, ne? Trüffel brauchen feuchte Sommer und kalte Winter. Und wenn es zu trocken wird, wie ja aktuell es immer häufiger vorkommt, sterben die Trüffelpilze. Also wenn es zu warm wird, verschieben sich die Wachstumszyklen.
Das ist natürlich blöd, ne?
Hm.
Deswegen ist es wichtig, dass man das schützt.
Ja, auf jeden Fall, weil seit dem Jahr 2000 ist die Trüffelernte in Italien um etwa 30% zurückgegangen. Und ich meine, wir reden hier von gerade mal 25 Jahren.
Ja, das ist krass. Und dann kommt die junge Generation ins Spiel, ne? Wenn die keine Geduld hat mehr für solche Arbeit, ne?
Ja.
Nachts im Wald, jahrelange Ausbildung des Hundes, ungewisse Erträge und. Diese Geheimhaltung, viele können ja auch gar nicht mehr still sein.
Ja, stimmt.
Ne? Und dann zieht es ja viele auch noch in die Städte. Also es ist schon wirklich so, dass diese alte Tradition genauso vom Aussterben bedroht ist, wie das mit dem Pizzabacken.
Absolut. Deswegen. Und deswegen war auch die UNESCO-Anerkennung in 2021 so ein Versuch, dieses Handwerk zu retten. Aber ob es reicht, die Zeit wird es zeigen.
Die Zeit wird es zeigen.
Ja.
Und ich glaube, was wir Deutschen tun können, darüber reden wir in noch einer anderen Folge, oder?
Auf jeden Fall, weil es ist schon sehr interessant, also gerade was so die junge Generation angeht und so, ne? Das kann man halt auch teilweise auf Deutschland ummünzen, ne? Ja, genau.
Genau.
Ja, genau. Dann würde ich sagen, dann schließen wir für heute. Mhm. Sind aber noch nicht fertig mit dem Thema italienische Küche und UNESCO-Weltkulturerbe.
Nein, da geht es dann nächste Woche weiter.
Genau. Und wo wir Deutschen stehen und was wir vielleicht tun können, um vielleicht auch mal so eine tolle Auszeichnung zu bekommen.
Ja, ne? Weil da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt,
ja,
würde ich sagen.
Ja, vielleicht.
Bisschen. Okay. Aber es wird interessant und spannend. Also,
ja.
Schaltet unbedingt nächste Woche wieder ein.
Und damit ihr es nicht verpasst, abonniert uns erstmal, ne? Also, falls ihr es noch nicht gemacht habt.
Abonnieren, liken, speichern.
Wobei, ich gehe davon aus, dass unsere Zuhörer uns doch jetzt alle abonniert haben, oder?
Ja, eigentlich sollten wir davon ausgehen, oder?
Also, wenn nicht, tut's jetzt, bevor wir es rausfinden.
Sofort.
Okay, alles klar, ihr Lieben. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau.
In alter Frische.
In alter Frische.
Gut.
Bis dahin. Bleibt schön frisch.
Ja. Und neugierig.
Und neugierig, genau.
Okay.
Also dann.
Ciao.
Ciao.